Habe ich auch nie herausgehört, natürlich. Aber Österreich, neben Italien, also neben dem Tessin, ist Österreich auch meine zweite oder dritte Heimat. Habe mich sehr gefreut, von Österreich zu hören. Und behalten wir im Gebet, was in Österreich, was im Urnerland, was auf der ganzen Welt abgeht. Gut, jetzt von der Farbenlehre wieder zurück zur Serie, jetzt erst recht. Ich habe gesagt, heute geht es ums Mitteldrittel, heute geht es ums Herzstück der Serie. Heute geht es eigentlich um was, was die Folie aufzeigt. Kannst du gerade lassen. So die Mittel im Mittel, oder die vorher. Genau, in der Mitte hat es einen hellen Punkt. Multimedial ist nicht ganz einfach, weil dort kannst du keinen Schriftzug einsetzen. Du musst vorher, nachher Text reinmachen. Ein kleiner Punkt natürlich. Heute geht es um diese Sonne, um das Licht, das leuchten soll wie Sterne am Himmel. Und zwar geht es wieder um den Philipper. Und ich habe ein bisschen schlau gemacht über Philippi. Man sieht ein Bild davon, von den Ruinen, was in Philippi noch übrig ist. Ist in Westgriechenland, fast an der Grenze zum europäischen Teil der Türkei. Ist heute übrigens ein UNESCO-Gelände dort. Philippi hat den Namen von König Philipp. König Philipp war der Vater von Alexander dem Großen. Das ist eine 2500 Jahre alte Stadt. Paulus lernte sie kennen in Apostelgeschichte 16. Kommt er mit seinem Begleiter Silas dorthin und gründet dort die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Was auffällt im Philipperbrief? Er ist so gesehen nur positiv. Er bedankt sich für die Zeit, die durchband extrem positiv war, sehr gut war. Er bedankt sich aber nicht nur für die schöne Zeit, er bedankt sich auch für die Großzügigkeit. Weil Paulus in dieser Zeit im Gefängnis, man nimmt auch an, dass es einer der letzten Briefe ist, die Paulus noch schrieb, und die haben ihm eine großzügige Kollekte gegeben, dass er Geld hat, weil im Gefängnis dann ist nicht, dass du ein Fonds oder so hast und einfach nichts. Und dass er unterstützt wird, dass vielleicht auch noch bessere Kleidung bekommt oder vielleicht auch bessere Nahrung. Das Gefängnis damals war ziemlich happig. Haben sie zusammengelegt und haben einen ordentlichen Batzen für Paulus, für sein Umfeld zusammengetragen. Und das ist ein Grund der Freude, Großzügigkeit, Freude. Manchmal nennt man den Philipperbrief auch den Freudenbrief, weil sehr viel Freude vorkommt. Jetzt aber ist nur eitel Sonnenschein in Philippi. Nein, ist natürlich nicht. Es ist wahrscheinlich nirgends auf der Welt nur eitel Sonnenschein. Aber zu den Schattenseiten kommen wir nachher noch. Ich möchte zuerst den Vers lesen, zuerst alle drei im Kontext und danach den Mittelvers, den Vers 15. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten, wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten, wie Sterne in der Nacht. Wir fassen zusammen. Wir sollen hell sein. Wir sollen vorbildlich sein. Wir sollen makellos sein, wir sollen leuchten wie Sterne in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ein bisschen viel aufs Mal. Vielleicht für einen Morgen früh, oder? Und ich schaue in mein Leben und denke mir, ich bin irgendwie noch ziemlich weit davon entfernt, alle diese vier Attribute vorleben zu können. Mein Leben ist nicht so makellos, nicht so hell, nicht so vorbildlich, wie ich es hier lese. Und es ist auch, und wir neigen dann dazu, das herunterzubrechen. Wir neigen zu sagen, ja, wir sind nicht makellos, aber wir stehen wieder auf und wir lernen aus Fehlern und wir gehen vorwärts trotzdem. Und das ist auch gut so. Es ist gut so, dass wir nicht an einen falschen Druck kommen, weil wir sonst in Gefahr kommen, dann einfach zu lächeln und auch zu sagen, es ist alles okay. Weil man sich nicht getraut zu stehen, dass man noch seine Kämpfe hat, dass man noch ansteht, dass man noch nicht weiter ist, immer noch nicht. Es ist gut, dass Druck wegkommt, weil man sonst die Gefahr ist, etwas wegzulassen, zu verheimlichen, sich besser darzustellen, als man ist. Wir sind nicht makellos. Und bis wir bei Jesus sind, werden wir das auch bleiben. Aber dennoch hat das Paulus so geschrieben. Er hat das nicht geschrieben so, ich schreibe es einfach mal, dass ihr es wisst. Und ja, wir sind ja alle nicht so perfekt, aber easy, ich schreibe es auch mal. Ihr könnt es ja für euch nehmen oder nicht, je nachdem, wie es euch passt. Paulus schreibt sehr ehrlich von seinen Schwächen. Er sagt, er ist der Schlimmste von allen Sündern. Wobei ich ihm das nicht glaube. Aber egal. Er sagt, er hat schon so viele Fehler gemacht, so viele Sachen falsch gemacht. Er ist da sehr ehrlich, sehr authentisch. Er schreibt also, wir sollen hell und makellos sein. Und gleichzeitig sagt er, hey, ich fühle mich wie der größte Sünder, der je gelebt hat. Also er nimmt den Druck nicht komplett weg. Und das ist auch gut so. Wir sehen, wir kommen da an eine gewisse Spannung, dass wir sagen, okay, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Kämpfe und die bleiben. Aber dennoch geben wir uns damit nicht zufrieden. Wir sagen nicht einfach, jetzt ist es halt so. Nein, wir sagen, wir möchten fürs Ganze gehen. Wir möchten fürs Große gehen. Wir möchten daran glauben, dass unser Leben heller werden kann. Dass unser Leben vorbildlicher werden kann. Ich möchte leuchten. Nicht makellos, aber das soll mein Ziel sein. Ich will nicht so viel Druck wegnehmen, dass es einfach mehr oder weniger egal ist, wie ich den Tag plane, was ich sage und was ich tue. Es ist eine Spannung, das ist richtig und gut so. Und das Schöne ist, dass es eine Spannung ist, die wir auch gemeinsam auch vorleben können. Dass wir uns immer wieder auch ergänzen können, uns gegenseitig auch motivieren, aber auch anstacheln können. Eine solche anstachelnde Freundschaft, die ich habe, habe ich immer noch natürlich mit Joel Sutter. Wir sind sehr grundverschieden in vielem. Ich bin eher hirtisch, Joel ist eher visionär. Wir haben uns ganz natürlich gut getan, dass ich ihn manchmal ein bisschen gefühlt habe, es ist ein bisschen zu viel aufs Mal. Und er hat mir geholfen, sagen, hey Alan, mach den nächsten Schritt, ganz konkret in der Church oder auch persönlich. Und gemeinsam konnten wir uns ermutigen, herausfordern und anstacheln. Und das ist das Schöne, dass man das gemeinsam tun kann. Oder auch in unseren Vorstandssitzungen, die immer noch ziemlich lange gehen. Aber wir haben so viele verschiedene Charaktere auch drin. Das tut gut, es bringt einen weiter. Man stärkt einander, man fordert einander heraus. Das macht es so wertvoll auch. Und das ist überall, wo Menschen zusammenkommen, auch in einer Ehe. Man fordert einander, man bringt einen weiter. Es ist natürlich einfacher, einfach zu sagen, ja, egal, leb du dein Leben, ich lebe mein Leben. Aber es ist nicht die Fülle, die Gott uns reingelegt hat. Nicht in die Ehe, nicht in einen Vorstand, nicht in eine Gemeinde. Wir stärken einander, wir mit dieser Spannung, dass wir noch hier sind auf dieser Welt, aber dennoch schon eine Anzahlung haben auf den Himmel. Eine Anzahlung haben, vom Heiligen Geist, dass wir dennoch fürs Ganze gehen sollen und uns nicht zu früh sollen zufrieden geben. Wir möchten ambitioniert sein, auch geistlich. Auch ressourcenmäßig. Ich bin ja immer ein bisschen der schaut, ich möchte nicht, dass die Leute sich überarbeiten. Das habe ich auch mit Joel immer wieder angeschaut. Hey, wo ist das gute Maß? Und das ist so schön, wie das manchmal auch zusammenkommt. Ein kleines Beispiel von dieser Weihnachtszeit. Wir hatten ja aufgrund, dass wir den Neujahrsabbruch nicht durchführen konnten, eine dreiwöchige Pause. Und mein Fokus war cool, Pause, mal entspannen. Es war ein intensives Jahr für mich, für viele von euch. Und da sind dann einige Leute zu mir gekommen und sagten, können wir uns nicht an den freien Sonntagen treffen und dennoch Celebrations machen, einfach einfacher. Und zuallererst habe ich gedacht, nein, jetzt ist doch Pause, wir haben das ganze Jahr immer Programm, oder? Und so, nein, jetzt Pause und die Leute sollen sich erholen und sie haben so viel gemacht und alles. Und ich habe gemerkt, ja gut, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, wir möchten dennoch uns treffen, wir möchten mit ganz einfachen Mitteln, also nicht, dass wir wieder 10, 15 Mitarbeiter brauchen, sondern mit einfachsten Mitteln uns treffen können, den Livestream einschalten können und ein Angebot geben können für die sich gerne treffen möchten. Ist es eine absolute Win-Win-Situation. Leute, wie jetzt auch ich dieses Jahr, wo ich froh bin, mal sagen, hey, ich hatte so viel intensiven Herbst und Winter, ich bin froh, wir waren ja im Berner Oberland, ich war froh, kein Schutzkonzept mehr zu lesen, ich war froh, keine Maßnahmen anzupassen, einfach Abstand davon. Und gleichzeitig waren hier Leute, die den Livestream geschaut haben, die hier zusammen gebetet haben, die nachher noch Kaffee getrunken haben, Gemeinschaft erlebt haben. Es hat beides wunderbar zusammengespielt. Und das ist cool. So gut, es läuft auch sehr gut, auch ohne Pastor. Und das ist auch richtig und wichtig so. Und auch für die Zukunft, für die Sommerpause, für die nächsten Winterpausen, wenn es mit so wenig Aufwand möglich ist, für die Leute, die sagen, hey, ich brauche gar keine Pause, es ist okay, gibt es hier Livestream-Gottesdienste, wenn ein paar zusammenkommen. Immer wieder ein gesundes Maß zu finden, in allen Belangen natürlich sehr wichtig, und ich bin sehr dankbar, dass ich das nicht alleine machen muss. Dass wir ein bisschen von dieser Erwartung, dass der Pastor alles macht und alles kann, wie ich es ganz früher auch ein bisschen eher so erlebt habe, weggekommen sind zur Teamarbeit. Man hat ein Team, man hat sein Leitungsteam, man hat die anderen Teamleiter, man hat mit jedem, der austauschen kann, sagen kann, hey, das und das ist mir aufgefallen, wir bringen einander weiter. Jetzt, ich habe die Schatten erwähnt von Philippus. Was gibt es für Schatten? Philippi war eine Garnisonsstadt. Es hatte sehr viele Römer dort. Es hatte aber kaum Juden. Logisch, zu dieser Zeit waren sehr viele Juden noch in Israel, in den grenzanliegenden Ländern. Und in Griechenland hatte es noch sehr wenige Juden. Das heißt, also die Griechen waren natürlich dort, logischerweise, und die Römer waren dort. Und weil keine Juden oder fast keine Juden dort waren, war alles natürlich sehr heidnisch. Also Philippi war eine durch und durch heidnische Stadt. Und von den Griechen und auch von den Römern wissen wir ja, dass sie sehr viele heidnische Prakte und Kulte hineingebracht haben, die sehr widergöttlich sind. Und die Gemeinde, die junge Gemeinde dort, war inmitten von dieser Dunkelheit, von dieser extrem heidnischen Praxis. Und darum schreibt Paulus, von dieser Dunkelheit, von dieser Verdorbenen sogar, weil gerade auch die Sexualpraktik war von den Römern, wie auch von den Griechen, ziemlich tough, also ziemlich schwierig. Und inmitten dieser moralisch dunklen Zeit war die Gemeinde, sagt, hey, wir machen da nicht mit, wir machen nicht den Griechen und den Römern nach, im Gegenteil, wir haben eine andere Prägung, wir haben ein anderes Bild. Und ich habe schon letzten Sonntag schon erwähnt gehabt, so dass das Licht, das scheint in der Dunkelheit, ist jetzt immer einfach zu sagen, ja, jetzt ist es wirklich dunkel. Unsere Zeit ist schwierig, wie fast noch nie. Aber ich bin überzeugt, das hat man vor 50 Jahren schon gesagt. Man hat es vor 500 Jahren schon gesagt, und das war das dunkle Mittelalter, das war wirklich auch dunkel. Also ich glaube nicht, dass es eine Zeit ist, die dann besonders dunkler ist als andere. Das ist jetzt meine Interpretation. Es ist immer dunkel, wenn Gott nicht allgegenwärtig ist. Und in allen Zeiten gab es natürlich Aufbrüche, Erweckungen, aber grundsätzlich haben immer wieder Leute auch Gott abgelehnt, ganz bewusst auch. Und Dunkelheit ist gekommen. Natürlich, diese Zeit haben wir auch viel Unsicherheit. Aber wir leben nicht in schwierigen Zeiten als vor 500 Jahren. So gesehen, wo wir das blöd ist zu vergleichen, man kann es auch gar nicht wirklich. Aber wie können wir leuchten? Was ist das Leuchten? Was ich noch sagen wollte, ich habe auch immer wieder jetzt Gespräche gehört, ja, warum dürfen Kirche noch Veranstaltungen machen? Warum dürfen die das? Extra Wurst, oder? Und ich liebe die Diskussion, ich habe sehr gerne kontroverse Diskussionen. Auf alle Fälle, es hat ja nicht nur mit dem Schutzkonzept zu tun. Wobei es ist eine kleine Belohnung auch, dass man das Schutzkonzept einfach auch gut umsetzt, versucht gut umzusetzen. Und darum ist mir das auch immer wieder sehr wichtig. Ich glaube aber auch, dass es ein Stück weit noch von der Prägung ist, dass wir ein christliches Land sind. Und dass uns das Land doch einer sagt, ihr habt eine Relevanz, dass über einen Saunaclub oder über einen Ausgang und sogar über ein Restaurant hinausgeht. Und das ist schon ein sehr großes Privileg, dass man sagen kann, nein, Kirche ist nicht irgendein Anlass, den kann man dann in 2-3 Monaten oder so wieder anbieten. Kirche ist ein Anlass, der relevant ist. Und das ist auch ein mega schönes Privileg und ein Kompliment auch, dass wir noch in einem Land leben, die uns dieses Privileg gibt, diesen Vertrauensvorschuss gibt, Veranstaltungen auch in unsicheren Zeiten durchzuführen. Das finde ich ziemlich stark. Als ich zuletzt im Frühgebet war, hat Pia mir gezeigt, es gibt eine Person, auf das passt das wunderbar. Der hat richtig geleuchtet in der Bibel. Und ich wusste gar nicht genau, wer sie meint, aber sie hat es dann auch selber gesagt, auch. Das macht es dann einfacher. Und das war Mose im Alten Testament. Stimmt, er hat nämlich geleuchtet. Ich möchte das lesen, das steht in 2. Mose, Vers 34, Kapitel 34, Vers 29. Als Mose mit den beiden Gesetztafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose aber selbst merkte nichts davon. Ich habe noch ein Zitat gefunden, das auch noch gut dazu passt, von Erich Zenger. Er schrieb: Mose, der Mann Gottes, der dem Feuer Gottes, also dem Dornbusch, begegnet ist, ist selbst zum Feuer geworden. Mose im Volk Israel ist 40 Tage bei Gott, vor seinem Angesicht, bekommt die 10 Gebote und kommt mit den 10 Geboten wieder zurück zum Volk. Er leuchtet wie ein Stern im Himmel, inmitten der dunklen, verdorbenen Welt, weil die Israeliten hatten in den 40 Tagen nichts Besseres zu tun, als Schmuck zu schmelzen und ein goldenes Kalb zu machen, das anzubeten. Das ist nicht besonders vorbildlich, oder? Mose kommt 40 Tage von Gott angestrahlt und das hat Auswirkungen enorm. Also er leuchtet richtig, er strahlt. Er strahlt so stark, dass nach ein paar Verse später steht, dass er sein Angesicht verbergen musste. Er musste sich abdecken. Er war wahrscheinlich wie ein Scheinwerfer irgendwie, oder? Was aber spannend ist, er selber hat es nicht gemerkt. Er hat es nicht gemerkt. Für ihn war es wie normal, er war jetzt bei Gott und hat das einfach aufgesogen und hat das runtergetragen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Freund und wir haben da, ich merkte, es war ein richtig gutes Gespräch, wir kamen in eine gewisse Tiefe und dann war das Gespräch fertig, kam das nächste Telefon, wieder ein Treffen und so und das ging dann ein bisschen unter. Und als ich dann nach Hause fuhr, erinnerte ich mich nochmals an das Gespräch und mir wurde bewusst, das war richtig tief. Es ist nicht immer gleich tief. Manchmal auch noch viel Smalltalk und viel Nebensächliches. Es ist alles auch sehr wichtig über Filme und über das Wetter, Motorradfahren und all das, was dich interessiert, auch noch zu reden. Aber dort ging es wirklich plötzlich tiefer. Es ging mir persönliche Punkte. Es ging um den Glauben. Es ging darum, was mir der Glauben bedeutet, was mir Kraft gibt, gerade in dieser Zeit. Ich habe es wieder auf die Seite gelegt, habe es vergessen, aufgrund der Umstände, weil es ein strenger Tag war. Aber es war ein starkes Gespräch. Und im Nachhinein konnte ich mich erinnern, hey Moll, das hat was losgelöst. Ich habe es nicht mehr im Präsent im Kopf gehabt, bis ich eine ruhige Minute hatte. Und wieso betone ich das? Weil ich immer wieder, es ist ja nicht auszurotten, die Leute sagen, ich spüre Gott nicht wirklich. Und auch ich mag es, Gott zu spüren. Auch ich mag es, ich lese in der Bibel, ich habe eine Hühnerhaut. Auch ich mag es, wenn ich eine Gebetszeit habe und ich merke, wow, jetzt spüre ich wirklich, jetzt spüre ich Kraft, jetzt spüre ich, dass Gott wirklich präsent ist. Manchmal bin ich da im Frühgebet und bin einfach müde. Und ich rede, bete viel und hoffe, dass ich dann wacher werde durchs viele Reden. Und das ist auch gut, es ist nicht besser oder schlechter. Weil wo wir uns auf Gott einlassen, strahlt er uns an. Wir sollen uns nicht auf die Gefühle fokussieren. Wir sollen uns auch fokussieren, Gott zu suchen und zu finden. Uns aufzumachen, ob frühmorgens oder spätabends, Gott zu suchen und von ihm anstrahlen zu lassen. Auch wenn du es vielleicht nicht immer merkst, dann vergiss nicht, Mose, er musste sein Gesicht verbergen, er aber selbst merkte nichts davon, es war für ihn selbstverständlich. Jetzt Ich habe das letzte Woche auch mit dem Hebräerbrief, mit dem Kapitel 4 verbunden, die Verse. Also wir suchen Gottes Angesicht, wir wollen uns von ihm anstrahlen lassen. Und was er uns schenkt, was er mir schenkt, ist immer wieder auch Ruhe und Frieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin so viel im Gedanken, ich habe so viele Sachen, so viele Pendenzen. Und mir tut es gut, runterzukommen, in eine gewisse Ruhe, in eine Ruhe zu kommen, in einen Frieden zu kommen und gestärkt so meine Aufgaben zu machen. Ob als Ehemann, ob als ein Geschwister Christi oder auch als Pastor natürlich. Und Hebräer 4 fokussiert diese Ruhe. Hebräer 4 fokussiert diesen Frieden, den wir uns so sehnen. Und ich möchte hier weiterlesen, Hebräer 4, Vers 9 bis 11, also ansetzen, was wir letzten Sonntag gelesen haben. Hier steht, Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von all seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Ihr merkt, um diesen Vers, im ersten Punkt geht es um den Sabbat. Also der Sabbat, das ist wie eine Anzahlung für diese Ruhe. Aber es gibt eine größere Ruhe. Gott sagt, der Sabbat ist nur ein Teil, der Sabbat ist nur der weltliche Ruhepuls. Ich zeige euch den himmlischen Ruhepuls. Der himmlische Ruhepuls ist das Sabbatismus, griechisch. Genauso, man sieht, dass der Ursprung ist von Sabbat, ist einfach nur das Ismus dazu. Und das ist wie eine Steigerung des Sabbats, den wir kennen. Den Ruhetag, den Sonntag, für mich ist es in der Regel der Samstag. Einfach der Ruhetag, den du hast, wo du wirklich schaust, dass du nicht tausend Aufgaben hast, sondern zur Ruhe kommen kannst, Körper, Geist und Seele. Und wir sehen den Sabbatismus, die himmlische Ruhe, die Gott erwähnt im Hebräer 4, die haben wir jetzt noch nicht vollständig. Die himmlische Ruhe werden wir, wie es so schön sagt, im Himmel erst haben. Wir sind hier inmitten dieser dunklen, verdorbenen Welt und haben eine vergängliche Ruhe. Aber wir haben eine Anzahlung. Wir bekommen durch den Heiligen Geist wie eine Anzahlung vom Gesamten. Der Gesamtlohn ist die himmlische Ruhe. Und der Sabbat und der Heilige Geist ermöglicht uns eine Anzahlung von dieser himmlischen Ruhe. Und Anzahlung ist ja nichts anderes, ich habe keine Buchhaltung so studiert, aber dass man von dem Gesamtbetrag schon einen Teil bekommt, ein Vorschuss, eine Anzahlung. Und durch den Heiligen Geist bekommen wir von dieser himmlischen Ruhe und Verheißung, von dieser ewigen, unzerstörbaren, hundertprozentigen Ruhe, bekommen wir eine Anzahlung durch den Heiligen Geist. Als wir sehen, wir sollen uns nach dieser Sonne, nach diesem Gott ausstrecken, dass er uns durch den Heiligen Geist füllen kann, dass er uns trösten kann, dass er uns herausfordern kann, dass er uns Anteil und eine Anzahlung geben kann, inmitten dieser Dunkelheit, inmitten dieser Unsicherheit, leuchten wie Sterne am Himmel. So ist es möglich, so geht es. Und das ist etwas, das wir immer wieder einprägen müssen, wo ich immer wieder einprägen muss, Tag für Tag. Es nützt mir nicht, eine gute Predigt zu halten, es nützt mir nichts für morgens, weil der morgige Tag hat wieder seine neuen Herausforderungen. Ich kann mir nichts auf die Seite legen und sagen, okay, jetzt habe ich ein gutes Jahr, jetzt kann ich mir ein schlechtes Jahr leisten. Nein, wir sollen tagtäglich uns nach diesem Gott ausstrecken, dass er uns anstrahlen kann, ganz konkret durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte führen. Und das erleben wir ganz konkret. Und hier möchte ich noch eine kleine Wettbewerbsfrage einstreuen für ein Getränk nach Wahl. Kann man nachher bei Steffi beziehen. Könnt ihr euch erinnern, Paulus ging nicht einfach aus eigenen Stücken nach Griechenland, nach Europa. Er war ja in Kleinasien, also in der heutigen Türkei unterwegs. Wie kam Paulus auf Philippi? Einfach reinrufen, wenn man es weiß, glaubt zu wissen. Wie kam Paulus auf Philippi? Weiß es jemand? Richtig? Gut, Rebecca, gratuliere. Er träumte. Gott sprach durch Traum zu Paulus und sagte, und er sah ein Gesicht von einem Philipper, Da sagte Paulus, kommt zu uns, wir brauchen das Evangelium in Philippi. Und das ist auch schön, ich träume sehr gerne. Ich habe sogar ein Traumtagebuch. Und dass Gott so viele Kanäle hat, unter anderem auch Träume, um uns zu sprechen. Wie gewaltig das ist. Gott spricht zu uns. Das ist kein Traum. Das ist das falsche Ding. Aber Gott möchte zu uns sprechen. Wir dürfen hören, wir sollen hinhören. Weil das Schöne ist auch, dass Paulus wusste, die Zeit wird nicht nur gut sein. Und jetzt komme ich zum Schatten Teil 2. Paulus schrieb den Freudenbrief an die Philipper. Natürlich bedankt er sich fürs Geld, aber unabhängig von der Großzügigkeit sagt er, dass er so viel Schönes erlebt hat in Philippi. Aber Paulus hat auch ganz anders in Philippi erlebt. Und zwar wurde dort ja festgehalten, er und Silas, Eisenblöcke wurden seine Hände, seine Füße gelegt und sie wurden dort in einen Kerker geworfen. Ein Kerker zu dieser Zeit ist ziemlich happig, hat sehr viel Durchzug, also Kälte, Nässe, alles. Dort, wo sie ja dann nachher gesungen und geworshippt haben, bis es ein Erdbeben gab, das alles aufmachte. Und sie sind dann sogar geblieben, um den Kerker meistens von Familie zu Gott zu führen. Also eine extrem starke Geschichte, Apostelgeschichte 16, sehr empfehlenswert. Also Paulus konnte sagen, ja, er hat auch ein Trauma aufzuarbeiten. Er wurde dort misshandelt, er wurde gefangen genommen, er wurde in seinen Knast gesteckt. Paulus schrieb einen Freudenbrief. Leuchten wie Sterne im Himmel heißt nicht, dass einfach alles gut ist, das wissen wir. Aber es ist immer schön zu lesen, dass Paulus nur freudig schreibt, obwohl er gerade so gut sagen könnte, Philippi, das war schon eine Unverschämtheit, was mit mir passiert ist. Er rechnet es ihnen nicht nach. Sein Job ist einzig allein, auf diesen Gott fokussiert zu sein, zusammen mit Silas. Und sie bekommen den Eindruck, Gott zu mit Lobpreis zu feiern, das haben sie gemacht und Gott hat dann gerade direkt eingegriffen. Ist natürlich auch mega schön, oder? Und das ist wunderschön. Sie wurden angestrahlt. Sie haben Gott gesucht. Gott hat ganz direkt geantwortet. Und hier möchte ich schließen. Und zwar der Schlussteil des Hebräerverses sagt aber auch eine Warnung. Das sagt auch, verpasst Gott nicht. Weil man kann daraus fallen. Man kann aus der Beziehung zu Gott fallen, wenn man sie einfach immer vernachlässigt. Mach ein Beispiel. Wenn ich als Jungspund, wobei ich war jetzt an meiner Hochzeit nicht ein Jungspund, ich war Mitte 30, egal, ich kann ja schon sagen, vor allen Leuten, ja, ich liebe meine Frau, schön feierlich, alle haben Freude, klatschen Tränen in den Augen und so weiter und so fort. Aber am Alltag ist nichts davon spürbar. Für die Leute sind wir immer noch verheiratet, obwohl die Beziehung schlecht ist. Jahrzehntelang vielleicht. Nach dem Papier immer noch verheiratet. Also wir sehen, es ist einfach, dass man ein Ja sagt dazu und danach komplett vernachlässigt. Dann wird es dann kompliziert, was das Volk Israel erlebt in der Wüste. Sie haben so viele Wunder von Gott erlebt. Sie haben so das Eingreifen von Gott erlebt. Aber sie haben über all den Jahren Gott stets vernachlässigt. Und da warnt auch uns der Autor vom Mosebrief. Und da warnt auch ein Paulus, der sagt, hey, ihr könnt schon sagen, als junger Spund mal und alles, aber wenn Gott nicht irgendwie in deinem Leben spür- und erlebbar ist, ist es kompliziert. Und das Schöne ist ja, das soll uns nicht Angst machen. Das soll uns nicht Angst machen, dass wir von der Gnade Gottes fallen können. Das können wir nicht, außer wir wollen es. Wenn wir Gott nicht wollen, dann lässt er uns. Aber wenn wir uns nach diesem Gott sehnen, in all unseren Fehlern, in all unseren Sünden, in all unseren Verzagtheiten, wenn wir uns nach diesem Gott ausstrecken, wird er uns immer anstrahlen, immer. Das verheißt er durch x Bibelverse. Und da möchte ich mir dann mit dieser positiven Spannung aufhören, dass wir ambitioniert sein können, dass wir uns nicht zufrieden geben, einfach nur so ein bisschen den Glauben mitzuleben, sondern dass wir ambitioniert sein können, Gott zu suchen und zu finden und dass uns diese Kraft, die Gott uns schenkt, brauchen in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Job, dass wir hier leuchten können wie Sterne am Himmel. Das ist auch mein Gebetsanliegen, das ich jetzt einbringen möchte. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns einfach so sehr liebst, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Dass du einfach sagst, du möchtest einen Mittler, du möchtest einen Menschen, dass wir durch Jesus einen haben, der all diese Schwierigkeiten, die wir ausgesetzt sind auf dieser Welt, eins zu eins erlebt hat. Dass wir jemanden haben, der wir uns wirklich wenden können, der genau weiß, was Versuchung bedeutet, was Schwierigkeiten bedeutet, was Nöte und was Dunkelheit bedeutet. Und ich bitte dich für mich und für den Einzelnen von hier, dass wir uns einfach nach dir ausstecken. Wir sind nicht makellos, niemand von uns, aber dass wir uns nicht zu schnell zufrieden geben, dass ich mich nicht zu schnell zufrieden gebe, sondern dass ich sage, ich möchte glauben, ich möchte dich erleben, Heiliger Geist, ich möchte, dass du mich führst, ich möchte, dass du Großes tust. Und ich möchte erleben, wie in meinem Umfeld Leute dich erleben, wie Leute zum Glauben kommen. Vater, ich möchte es nicht nur von anderen hören, ich möchte es nicht nur von anderen lesen, ich möchte es selbst erleben. Ich möchte es erleben, dass es in dieser Gemeinde erlebt wird. Nicht, weil wir gut sind, wir sind nicht makellos, aber wir sind bestrebt, dich, Heiliger Geist, zu suchen und zu finden. Wir sind bestrebt, dir Priorität zu geben. Wir sind bestrebt, authentisch zu sein, uns nicht besser zu machen, als wir sind, dass wir gemeinsam uns ermutigen und uns gemeinsam auch ermahnen können, uns herausfordern können, dir immer ähnlicher zu werden. Danke, himmlischer Vater, dass du jeder einzelnen Person nachgehst, dort, wo sie ansteht und dort, wo noch Punkte sind, die weggeätzt werden muss und Punkte sind, die weiter gestärkt werden muss. Amen. Ja, was geschah?